Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. In 2 Wochen wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD ist laut Umfragen zweitstärkste Partei und bekäme prozentual in etwa so viele Stimmen wie kürzlich in Brandenburg. Ein Viertel aller Wähler würden für die Partei stimmen. In Sachsen waren es 27,5%. In Brandenburg kam dieses Ergebnis zustande, obwohl mit Andreas Kalbitz ein Kandidat im Rennen war, dessen rechtsextreme Vergangenheit bekannt war. In Thüringen heißt der Spitzenkandidat Björn Höcke, der dem rechtsnationalen Flügel angehört, für den das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein Mahnmal der Schande ist und der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte. In dem kleinen, zentral gelegenen Bundesland befindet sich mit dem ehemaligen KZ Buchenwald eine der größten und wichtigsten Gedenkstätten Deutschlands, die an die Verbrechen des Naziterrors erinnert. Und es war das erste Bundesland, in dem die AfD in einen Landtag einzog. In dieser Ausgabe der Kulturfragen spreche ich mit dem Zeithistoriker Norbert Frey über rechtes Denken und rechte Kontinuitäten nach 1945 in Deutschland. Guten Tag, Herr Frey.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Ich würde Sie gerne zuerst etwas fragen, was im Zusammenhang mit den 2 Landtagswahlen im September und jetzt auch der anstehenden in Thüringen immer wieder ein Thema war. Ist die AfD eine bürgerliche Partei?
So will sie sich natürlich verkaufen, weil sie nur so in Richtung einer großen Partei gelangen kann. Aber wenn man sich das Funktionärskader anschaut und wenn man sieht, wer auch Spitzenkandidaten an verschiedenen Orten für diese Partei sind. Sie selbst haben gerade auf Kalbitz hingewiesen. Dann ist das natürlich ein Euphemismus. Das ist eine gezielte und absichtsvolle Tarnung. Man will eben sich bürgerlich soigniert geben und ist doch über weite Teile rechtsradikal.
Aber wenn Sie jetzt sagen, das ist eine Tarnung, in vielen Fällen wird da nicht getarnt, sondern da wird mit sehr offenen Worten gesprochen. Das kommt auch von der AfD nahestehenden Bewegung, wie zum Beispiel Pegida. Lutz Bachmann hat bei einer Rede in Dresden am Montag von Volksschädlingen gesprochen und vorgeschlagen, Vertreter von Linken, Grünen und Gewerkschaften in einen Graben zu stecken und zuzuschütten. Wie sehr haben sich die Grenzen des Sagbaren denn schon verschoben?
Sie haben sich sehr verschoben in den letzten Jahren. Die Pegida-Bewegung ist sozusagen der Vorreiter dieser verbalen Radikalisierung gewesen. Lutz Bachmann, ein jetzt vielfach verurteilter Krimineller, anders kann man es ja gar nicht sagen, hat überhaupt keine Hemmungen mehr. Aber was ich in Bezug auf das Spitzenpersonal der AfD zeigen will, das ist sozusagen, dass man doppelte Signale austeilt. Ja, natürlich für diejenigen, die radikale Parolen hören wollen, sagt man eben Mahnmal der Schande in einem, wie dann behauptet wird, ambivalenten Sinne, obwohl natürlich an der eigentlichen Bedeutung dieser Aussage gar kein Zweifel ist. Und für die anderen, insbesondere steht dann natürlich immer wieder der Name Gauland, versucht man sich bürgerlich bieder zu geben. Und diese Verwirrung, die hier passiert, die ist natürlich ganz typisch für rechtspopulistische Bewegungen, nicht nur in Deutschland, aber das ist sozusagen ein Charakteristikum auch dieser verwirrenden Zeit, in der die Sagbarkeitsgrenzen in der Tat immer weiter verschoben werden.
Was doch auffällt, ist, wenn von Volksschädlingen gesprochen wird, das ist eindeutig nationalsozialistische Sprache. Das ist die Sprache eben der NSDAP.
Natürlich.
Inwiefern gibt es auch, was Rhetorik angeht, da gewisse Kontinuitäten?
Also ich würde sagen, dass diese Aufnahme der NS-Rhetorik an ganz vielen Punkten, kann man das zeigen, natürlich bewusst geschieht. Aber man kann auch sagen, so viel anderes steht einer menschenfeindlichen Denkweise, einer inhumanen Vorstellung von dem, was Politik sein soll und sein kann, gar nicht zur Verfügung. Das Repertoire ist begrenzt. Es ist auf der einen Seite natürlich bewusstes Aufnehmen von Vokabeln, die eben auch viele in diesem Milieu kennen. Und es ist zum anderen die Ausschöpfung eines begrenzten Reservoirs.
Ich würde gerne auch noch mal ein bisschen in Thüringen bleiben. Das ist ja auch das Bundesland, in dem Sie lehren, an der Schiller-Universität in Jena. Und in Thüringen, da hat der NSU-Terror sozusagen seine Wurzeln. Also dieses Trio aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ist dort aufgewachsen in Thüringen. Sehen Sie da auch sozusagen rechte Kontinuitäten, die auch irgendwie mit Orten verbunden sind?
Ich glaube, man kann an vielen Orten in Deutschland natürlich solche Kontinuitäten aufmachen, übrigens auch noch weiter zurück aufmachen. Also wenn Sie an Thüringen denken, dann ist natürlich ein Faktum, dass die NSDAP dort 1930 im Januar zum ersten Mal überhaupt einen Minister, nämlich den Innenminister und auch späteren Reichsinnenminister Frick, stellte und es für jedenfalls 14 Monate ein erstes Kabinett gab, in dem die Nationalsozialisten jede Menge Unheil anrichten konnten, übrigens auch gerade an meiner Universität mit der Einführung von Rassekunde und so weiter. Also mit anderen Worten, ja, es gibt zurückreichende gewissermaßen Schichten von rechter Tradition, rechter Politik in Thüringen wie in anderen Bundesländern. Vielleicht muss man auch hinzufügen, dass es überhaupt Traditionen von radikaler Politik, insbesondere in dem damaligen Mitteldeutschland in den 20er Jahren gegeben hat. Sachsen und Thüringen waren eben auch dann natürlich Hochburgen der kommunistischen Bewegung in den 20er Jahren. Mit anderen Worten, ja, es gibt so etwas wie eine radikale Geschichte oder eine Geschichte der Radikalität, die natürlich dann während der Diktaturen auf die eine oder andere Weise auch fortgesetzt worden ist, wenn Sie etwa daran denken, dass der NSDAP-Gauleiter Saukel in Thüringen dann für diese sogenannten Saukelschen Auskämm-Aktionen, also den gesamten Zwangsarbeitereinsatz, zuständig war. Und wir ganz konkret in Weimar mit diesem NS-Gau-Forum jetzt seit vielen Jahren umgehen und eben auch sozusagen die Geschichte dort bewusst halten wollen und tatsächlich auch bewusst halten. Natürlich gibt es sozusagen die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber vielleicht gerade als Historiker würde ich jetzt dann doch zögern, gewissermaßen kontinuierliche Linien zu ziehen, etwa von der Situation der in Thüringen in den frühen 30er Jahren und dann natürlich in der NS-Zeit oder in der DDR-Zeit und dann zum NSU. Die Tatsache, dass diese jungen Leute in den frühen 90er Jahren in dieser Weise radikalisiert worden sind, hat viel mit den Umständen zu tun, in denen dort ein Aufwachsen notwendig oder gegeben war. Vollkommene Orientierungslosigkeit, die natürlich stattfindet in einer Situation, in der alle bisherigen Ordnungs- und Glaubenssysteme zusammengebrochen sind. Ja? Also das ist ja auch eindrücklich und vielfach geschildert worden, gerade am Beispiel auch von Beate Zschäpe.
Zum Ordnungssystem oder überhaupt zum System der DDR gehörte ja sozusagen die Daseinsberechtigung als antifaschistischer Staat. Das spielt ja eine wichtige Rolle auch in der Abgrenzung zur BRD. Das spielt eine Rolle in der eigenen Geschichtsschreibung eben auch. Wie erklären Sie sich, dass wir aber trotzdem gerade im Osten doch einen starken Rechtsextremismus sehen?
Ganz zweifellos ist es so, dass sich die DDR als die antifaschistische Alternative der beiden konkurrierenden Deutschlands begriffen hat, dass dieser Antifaschismus ganz sicherlich in den frühen Anfängen auch von vielen, auch von Kommunisten, die eben Konzentrationslagererfahrungen gemacht haben, ernst gemeint war, dass aber sich diese antifaschistische Doktrin, die man dann gleichsam verkündet hat, sehr bald doch auch in Routine und in hohlen Routinen, hohlen Gedenkroutinen erschöpft hat und dann im Grunde genommen eigentlich die längste Zeit tatsächlich vor allem der Abkehr und der Abgrenzung gegenüber dem Westen gedient hat. Also nach dem Motto, hier bei uns ist alles klar, die Nazis sind weg, wir haben einen antifaschistischen Staat und die Bundesrepublik Bundesrepublik, so hieß es dann in den 60er Jahren, ist ein Hort des Klerikalfaschismus oder auch in den 50ern schon, insbesondere dann gegen Adenauer und das sogenannte Adenauer-Regime gerichtet. Also mit anderen Worten, ja, dieser Antifaschismus ist prägend für ganze Generationen in der DDR, aber er ist eben doch sehr unterschiedlich zu dem, was sich spät genug, aber dann eben doch sehr ernsthaft und auch selbstkritisch in der Bundesrepublik entwickelt hat, nämlich ein diskursiv intensiver Umgang, eine diskursiv intensive Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, über die offen gesprochen werden konnte. In der DDR herrschten Formeln vor. Und das ist es, was dann natürlich insbesondere seit den späten 70er und den 80er Jahren diesen Antifaschismus auch in der Wahrnehmung junger Menschen in der DDR, denen der gelehrt worden ist, so hohl und leer und verlogen gemacht hat.
In der DDR war zum Beispiel die Gedenkstätte Buchenwald, die wurde relativ früh eingerichtet, aber bei der Gedenkstättenarbeit spielte zum Beispiel der Holocaust erstmal gar nicht so eine große Rolle. Auch da ging es um den antifaschistischen Widerstand. Inwiefern hat das vielleicht auch sowas wie Antisemitismus in der DDR nicht wirklich aufgearbeitet?
Also es ist ganz zweifellos so, dass die nationale Mahn- und Gedenkstätte, so hieß das ja, in Buchenwald gewissermaßen der Feierort, also der Ehrenort der antifaschistischen Kämpfer sein sollte und insbesondere der Kampf, das Aktive gegen die Nationalsozialisten sein. Das war es ja, was in der DDR gezählt hat. Und insofern waren eben die Juden nur Opfer und keine Kämpfer. Diese Unterscheidung wurde ja wirklich dann auch in der DDR sehr intensiv gepflegt. Und insoweit kann man schon sagen, dass das jüdische Leid, die Verfolgung der Juden, die eben auch in Buchenwald stattgefunden hat, in der nationalen Mahn- und Gedenkstätte zurückgetreten ist. Man muss aber den Fairness halber gleich hinzufügen, dass sozusagen die Wahrnehmung des Holocaust auch in der Bundesrepublik in den 50er und noch in den 60er Jahren nicht im Zentrum der Auseinandersetzung gestanden hat, wenn es um die Beschäftigung mit der NS-Zeit gegangen ist.
Lassen Sie uns ruhig über die Anfänge der Bundesrepublik sprechen. Also es gibt das berühmte Zitat von Konrad Adenauer, der gesagt hat, man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat, womit gemeint war, er musste mit dem Personal Vorlieb nehmen, mit dem Nationalsozialistischen, das da war. Sicherlich nicht nur Nationalsozialisten, aber doch viele, der prominenteste sicher Hans Globke, der Staatssekretär wurde, bis 1963 im Amt war. Inwiefern spiegelt sich auf eben auch höchsten staatlichen Ebenen eine rechte Kontinuität?
Wir haben nach 1945 die Situation in beiden deutschen Staaten, dass die jeweils dort zu begründenden neuen politischen Systeme mit denen Menschen umgehen mussten, die da sind. Insofern ist dieses Wort von Adenauer auch in einer gewissen Weise eine Allerweltsweisheit. Es ging darum, aus den Volksgenossen der NS-Zeit, aus einer hochgradig, fast bis zum Schluss hochgradig mit dem Nationalsozialismus identifizierten Gesellschaft, Bürger der jeweiligen neuen politischen Ordnungen zu machen. Und in dieser Transformation waren natürlich Kompromisse nötig. Das ist ganz zweifellos so. Nach einer Phase der tatsächlich gar nicht so unernsthaften politischen Säuberungen, die es im Osten wie im Westen gegeben hat, Entnazifizierung, Nürnberger Prozesse, Militärgerichtsverfahren und so weiter. Nach dieser Phase stellte man dann in beiden deutschen Staaten die Zeichen auf Reintegration derjenigen, die als belastet gegolten haben. Die Frage ist, und dafür steht natürlich Globke, wie weit muss man bei dieser Integration gehen? Ist es wirklich nötig, den Verfasser eines Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen zum Staatssekretär im Bundeskanzleramt zu machen? Oder hätte man auch vorher Stopp machen können? Und insoweit ist gerade Globke, gegen den sich die DDR dann immer auch sehr zielbewusst gerichtet hat, natürlich das vergangenheitspolitische Signal für die Reintegration ganz, ganz vieler gewesen. Und in meiner Wahrnehmung, in meiner Deutung würde ich auf jeden Fall sagen, dass man weitergegangen ist in diesen Reintegrationsbemühungen und Erfordernissen, als es politisch adäquat und angemessen gewesen ist.
Und da würde ich gerne, Norbert Frei, auch nochmal das Beispiel des Verfassungsschutzes mit Ihnen besprechen. Denn da hat man doch tatsächlich das Gefühl, auch im Verfassungsschutz gab es im Laufe der Jahrzehnte eben auch rechte Kontinuitäten. Wenn wir da an die Gegenwart anknüpfen, an die jüngst vergangene mit Hans-Georg Maaßen, der, und ich glaube, das kann man so sagen, doch verharmlost hat, was in Chemnitz passiert ist und eben auch Rechtsextremisten verharmlost hat. Sehen Sie da eben auch eine Kontinuität? Und da kann man das Auswärtige Amt noch dazu zählen und da kann man sicherlich den BND auch noch dazu zählen. Polizei, Bundeswehr. Also gibt es da ein Problem, was Rechtsextremismus und die Einschätzung davon angeht in staatlichen Institutionen?
Ich glaube, man muss über die Jahrzehnte hinweg deutlich unterscheiden, aber dass gerade die Behörden und Ministerien, die mit innerer Sicherheit, mit Ordnung zu tun hatten, übrigens auch die Polizei, gerade in den Anfangszeiten besonders viele ehemalige und zum Teil eben auch noch immer überzeugte Nationalsozialisten attrahiert hat und dass die dort Unterschlupf und Aktionsmöglichkeiten gefunden haben, das wird man so sagen müssen. Und dann ist die Frage, wann sich das, ja, man könnte fast sagen, beginnt, gleichsam generationell auszuwachsen und ob es aber auch durch die Sozialisation auch der nachfolgenden Generationen in diesen Behörden gewissermaßen autoritäre, mentale Überhänge gibt, die dann noch lange weiterwirken, auch über die Zeit hinaus, in der diese ehemaligen Nationalsozialisten dort tätig gewesen sind. Und dafür gibt es immer wieder Indizien, aber ich würde sagen, wir sind natürlich längst in einer Phase angekommen, in der andere Faktoren mindestens ebenso gewichtet werden sollten, wenn es darum geht, zu begründen, warum diese oder jene Dysfunktionalität in den Innenämtern oder bei der Polizei oder sonst in solchen Ordnungssystemen zu beobachten sind.
Welche Faktoren meinen Sie?
Ja, allgemein Autoritätsgläubigkeit oder die Faszination für Law and Order, das sind natürlich auch sozusagen jenseits dieser ganz konkreten Bezugnahme auf geschichtlich Vergangenes Dispositionen, die bestimmte Menschen, autoritäre Charaktere vielleicht eben auch dann in die Polizeibehörden oder in die Bundeswehr führen.
In den 90er Jahren war es doch sehr offensichtlich, dass es eine sehr gewaltbereite rechte Szene gibt. Es sind sehr viele Gewalttaten eben auch passiert. Die Hälfte in Ostdeutschland, also pogromartige, die Bilder haben wir wahrscheinlich alle im Kopf, Aktionen. Andererseits muss man sagen, dass es rechten Terror auch immer schon im Westen gab. Das traurigste Beispiel wahrscheinlich der Anschlag auf dem Münchner Oktoberfest 1980. Ist das eine Kontinuität, wo Sie sagen würden, der nicht genug Beachtung geschenkt worden ist?
Also wir haben als Historiker tatsächlich, glaube ich, auf diese rechten Kontinuitätslinien nach 1945 lange Zeit zu wenig geachtet. Das hing auch damit zusammen, dass wir ja selbst miterlebt haben, dass in der Tat aus diesen schwierigen Anfängen, über die wir schon ein bisschen gesprochen haben, heraus einer hochgradig vormaligen NS-Volksgemeinschaft, aus diesen Anfängen heraus eine dann doch erstaunlich schnell auch funktionierende, stabile Demokratie geworden ist und dass wir dazu geneigt haben, doch zu sehr diese Erfolgslinien und diese Erfolgsgeschichte zu schreiben und der nachzuspüren und darüber auch ein Stück weit übersehen haben, wie viel an Kontinuität, wie viel an rechten Denken weiterhin, an Rassismus auch, an neuer Fremdenfeindlichkeit vorhanden war und sich entwickelt hat. Und das ändert sich gerade, da ändert sich auch der Blick der Forschung und tatsächlich haben Sie völlig recht. Wir haben in den 80er Jahren, in den 70er Jahren schon beginnend, also die 70er Jahre, die lange Zeit als das rote Jahrzehnt beschrieben worden sind, tatsächlich auch sehr viele wenn man in diesem Farbbild bleiben will, braune Kontinuitäten. Und der Rechtsterrorismus, wie wir ihn jetzt wieder erleben, der hat in den frühen 80er Jahren schon einen Höhepunkt erlebt. Dann haben wir die sogenannte Vereinigungskriminalität, den Vereinigungsrassismus der frühen 90er Jahren, Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen, also Ost und West. Insofern, ja, es geht in bestimmten Wellen und mit einer gewissen Kontinuität eigentlich durch die Jahrzehnte hindurch.
Es gibt ja auch bestimmte Narrative, zum einen im Westen, dass man sich vielleicht auch gegängelt fühlte von den alliierten Mächten. Im Osten spielte offenbar auch eine Rolle, dass man sich die Geschichte eben so erzählt hat, dass durch die Luftangriffe das Volk eben letztendlich auch Opfer war, um es mal so zu formulieren.
Ja, diese Tendenzen gab es immer wieder. Die sind in den 50er Jahren natürlich ganz stark, sozusagen die Abwehr von Schuldvorwürfen durch den Hinweis auf eigenes Leid, auf Bombenkrieg, Flucht und Vertreibung. Das ist aber im Osten wie im Westen zu beobachten. Und dann natürlich in Ostdeutschland die gezielte Instrumentalisierung von Dresden auch gegen die, wie es dann hieß, und das war die Wiederaufnahme der Goebbels-Sprache, angloamerikanischen Terrorangriffe. Das sind Phänomene, die wir dann in anderer Form in den späten 70er und 80er Jahren auch sehen können, wenn etwa als Reaktion auf die Fernsehserie Holocaust dann das Leid von Flucht und Vertreibung in einer neuen Welle neu thematisiert wird. Also ja, solche Reaktionen und Gegenreaktionen, die gab es und gibt es und die sind natürlich für die Rechten bis heute ein probates Mittel. Jemand wie Höcke macht damit ganz geschickt Politik.
Wir zeichnen dieses Gespräch wenige Tage vor der Ausstrahlung auf, nämlich an diesem Mittwoch, an dem in Halle zwei Menschen erschossen worden sind. Die Schüsse haben vor einer Synagoge offenbar, das ist der Kenntnisstand zur Zeit, stattgefunden. Da liegt es nahe, an eine antisemitisch motivierte Tat zu denken. Sehen Sie das auch, dass Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch ist in Deutschland? Es gibt da ja auch noch genug Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit in großen Städten wie Berlin.
Also das, worüber wir jetzt noch so gut wie gar nichts wissen, außer dass zwei Menschenleben zu beklagen sind, fordert natürlich solche Überlegungen sofort heraus. Und wenn es sich bewahrheiten sollte, dass es ein antisemitischer Angriff ist, dann hat das eine Dimension, die doch auch das noch in den Schatten stellt, was wir in letzter Zeit an wachsendem Antisemitismus, an tätlichen Übergriffen auf einzelne Menschen, auf einzelne Juden, etwa die mit einer Kippa bedeckte durch die Straßen laufen, erlebt haben. Das wäre also eine ganz fürchterliche Entwicklung. Und zugleich ist es eine, oder wäre es eine, die natürlich auch zurückdenken lässt an die 80er Jahre, über die wir jetzt gesprochen haben, in die frühen 80er Jahre, Oktoberfestattentat, das eine, und kurz danach der Mord an einem jüdischen Verleger in Erlangen. Auch das offensichtlich aus dem Umkreis der Wehrsportgruppe Hoffmann, also einer rechtsradikalen Vereinigung, geschehen und an seiner Lebensgefährtin. Mit anderen Worten, es gibt eben auch viele Dinge, die wir schon wieder ins kollektive Vergessen übergeben haben. Aber das fällt mir jedenfalls bei solch schrecklichen Nachrichten ein.
Ich würde Sie gerne zum Schluss, Norbert Frey, noch etwas fragen. Und da beziehe ich mich auf Frank-Walter Steinmeier, der heute in Leipzig gesagt hat, die Demokratie sei in Gefahr. Wir hatten vor wenigen Monaten den Mord, den wahrscheinlich ersten rechtspolitisch motivierten Mord an Walter Lübcke in der Bundesrepublik. Wir sehen, dass die AfD mit ihrer teilweise rechtsextremen Rhetorik doch sehr viel Erfolg hat. Seit 2017 sitzt sie im Bundestag. Würden Sie sich dem anschließen? Ist die Demokratie in Gefahr?
Also sie ist jedenfalls in sehr viel stärkerer Gefahr als in den letzten Jahrzehnten. Und das ist ja auch für uns ein Grund gewesen. Wir haben sozusagen die Zäsur, dass die AfD das zum ersten Mal seit 1945 oder seit 1949, um präzise zu sein, eine radikale rechte Partei im Bundestag ist, ja auch zum Anlass genommen, mit unserem Buch gewissermaßen hier als Zeithistoriker zu intervenieren und zu versuchen, längere Kontinuitätslinien und Zusammenhänge aufzuzeigen. Also insofern schließe ich mich dieser beunruhigten Diagnose selbstverständlich an.
Mit dem Historiker Norbert Frei habe ich in dieser Ausgabe der Kulturfragen über rechte Kontinuitäten von 1945 bis heute gesprochen. Norbert Frei hat sich mit diesem Thema unter anderem in dem Buch Zur rechten Zeit auseinandergesetzt, zusammen mit Franka Maubach, Christina Moriner und Mike Tendler. Hier folgt nun Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.